Herzlich willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm des Konzerts am 5. April einführen. Auf dem Programm stehen die Sinfonie Nummer 1, die klassische Sinfonie von Sergei Prokofjew, das Oboenkonzert in C-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart und die Sinfonie Nummer 6, die Pastorale von Ludwig van Beethoven. Es spielt die Dresdner Philharmonie, Solist und Dirigent ist François Lelu. Wenn man eine Sinfonie klassische Sinfonie nennt, als offiziellen Titel, dann heißt das natürlich eigentlich, dass die Zeit der Klassik schon längst vorbei ist. Die Klassiker brauchten ihre Sinfonien natürlich nicht klassische Sinfonie zu nennen. Überhaupt ist ja diese Bezeichnung der musikgeschichtlichen Epoche von Haydn, Mozart und Beethoven als Wiener Klassik erst relativ spät aufgetreten. Jedenfalls aber bevor Sergei Prokofjew seine klassische Sinfonie schrieb, die sich ganz bewusst vor allen Dingen auf Joseph Haydn bezieht. Prokofjew hatte als Student die Werke von Haydn mit Vergnügen analysiert und auch sehr viel dabei gelernt. Inzwischen war allerdings die Musikgeschichte ganz andere Wege gegangen. Es hatte die Romantik gegeben, die Hochromantik, die Spätromantik. Und in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg war eigentlich das musikalische Weltbild ziemlich durcheinander geraten. Die Komponisten bewegten sich in ganz verschiedene Richtungen, etwa in Richtung Atonalität mit Arnold Schönberg. Aber es gab auch schon neoklassizistische Tendenzen. Man wollte sich aus diesem allgemeinen Chaos befreien und griff dann doch wieder zurück auf die bewährten klassischen Modelle. Die konnte man allerdings jetzt nicht einfach so eins zu eins wiederbeleben, sondern inzwischen waren ja 100 Jahre vergangen und dann stellte sich diese klassische Welt doch ziemlich anders dar. Bei Prokofjew wird die Klassik und in diesem Falle eben vor allen Dingen das Werk von Joseph Haydn durch eine sehr humorvolle Brille gesehen. Das heißt, er bewahrt viele von den klassischen Techniken auf. Auch die Gesamtanlage der Symphonie ist eigentlich eher klassisch. Aber es ist doch so, dass er so ein großes Vergnügen hat, das alles so ein klein bisschen zu verfremden. Vielleicht nicht so stark, wie Igor Strawinsky das wenig später getan hat, dass sozusagen die klassischen Modelle geradezu demoliert werden. Bei Prokofjew ist das so etwas liebevoller und behutsamer. Es wird zwar viel Humor auch angewendet, aber der kommt sehr dezent zum Einsatz und auch nicht so, dass die klassischen Modelle nun völlig zertrümmert wurden. Die Sinfonie hat die üblichen vier Sätze, die klassischen vier Sätze und steht auch ganz klar in einer Tonart, nämlich in D-Dur. Eine Tonart, die auch bei Haydn in den Sinfonien sehr beliebt war. Es gibt fast unzählige Sinfonien von Haydn, die in D-Dur stehen. Man fühlt sich dann auch zuerst gleich ein bisschen vertraut. Es geht auch los, wie es auch bei Haydn losgehen könnte, aber dann kommen eben so diese kleinen Abweichungen, auch kleine Ausflüge in spätere musikgeschichtliche Zeiten, aber doch eben immer mit dem Bezug auf Haydn. Manchmal hört man auch ein bisschen frühen Tschaikowski, auch ein bisschen Mozart und Beethoven und natürlich vor allen Dingen auch sehr viel Prokofjew. Der erste Satz ist das übliche Allegro, sehr, sehr rasant mit einem ganz graziösen zweiten Thema. Der zweite Satz, ein langsamer Satz, sehr gefühlvoll, aber auch nicht zu gefühlvoll, immer ein bisschen auch ironisch. Der dritte Satz, ausnahmsweise kein Menuett oder Scherzo, sondern eine Gavotte. Also hier greift Prokofjew auf eine Epoche zurück, die noch vor der Klassik liegt. Die Gavotte war ja vor allen Dingen im Barock sehr beliebt. Die kommt fast in jeder Suite von Johann Sebastian Bach vor. Auch Mozart hat sie noch gelegentlich verwendet, aber in die Symphonie hat sie nie Eingang gefunden. Und Prokofjew hat da so ein bisschen einen Anachronismus hier gemacht. Also die Gavotte an einer Stelle angewendet, an der sie normalerweise musikgeschichtlich nie vorgekommen war. Trotzdem vertritt diese Gavotte die Stelle eines Scherzos ganz schön, hat eben dann auch wirklich Scherzo-Charakter, etwas ruhiger und gemütlicher vielleicht. Dafür ist das Finale dann wieder ganz rasant und erinnert auch wieder sehr stark an Haydn. Prokofjew hat die Sinfonie in den Jahren 1916-17 geschrieben, als es in Russland sehr turbulent zuging am Vorabend der russischen Revolution. Aber von all dieser Aufregung kann man im Werk nichts anhören. Und es scheint, dass Prokofjew ganz bewusst eben keine Zeitdarstellung liefern wollte, sondern aus dieser sehr, sehr schwierigen Zeit sozusagen einen Ausweg suchte in frühere, glücklichere Epochen. Und da ist er eben mit einer gewissen Notwendigkeit bei Haydn gelandet. Als Haydn komponierte und seine Symphonien schrieb, kann man ja sagen, war die musikalische Welt vollkommen in Ordnung. Bei Prokofjew merkt man natürlich, sie ist nicht mehr so ganz in Ordnung, aber sie ist eben doch noch da, so als eine Zeit, die man noch beschwören kann und deren Humor man eben auch noch gut verstehen kann. Das Oboenkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart war lange Zeit nur ein Gerücht. Man wusste zwar aus Briefen, dass es existierte, aber die Partitur war verschwunden. Das fanden die Oboisten natürlich schade. Die sind nicht allzu sehr gesegnet mit Solokonzerten. Und von daher war es ein großes Glück, dass nach dem Zweiten Weltkrieg dann das Konzert wieder aufgetaucht ist. Und zwar in Form eines Stimmensatzes. Aus dem Stimmensatz hat man dann eben die Partitur rekonstruieren können. Allerdings hätte man schon etwas früher auf die Idee kommen können, dass dieses Konzert eigentlich schon gab. Nämlich in seiner Verkleidung als Flötenkonzert. Konzert in D-Dur. Mozart hatte den Auftrag bekommen, für einen ziemlich talentierten Amateur, einen Grafen natürlich, drei Flötenkonzerte zu schreiben, aber er liebte die Flöte nicht so sehr. Er hat dann ganz brav ein erstes Konzert geschrieben, aber schon bei dem zweiten hatte er keine Lust mehr. Und von daher hat er einfach das Oboenkonzert, das kurz vorher entstanden war, zum Flötenkonzert umgearbeitet. Das hätte man eigentlich wissen können, weil der Auftraggeber eigentlich ziemlich sauer war, dass Mozart ihm da nur eine Bearbeitung geliefert hatte und dann Mozart nicht das volle Honorar gegeben hat. Man hätte also auch damals schon dieses Oboenkonzert rekonstruieren können, aber irgendwie ist niemand auf die Idee gekommen. Nun ja, das Auftauchen dieses Stimmensatzes hat dann aber endgültig bestätigt, dass es wirklich dieses Oboenkonzert war, was dem Flötenkonzert als Vorbild gedient hat. Nur steht es eben in C-Dur statt in D-Dur, weil die Oboe insgesamt etwas tiefer ist und vor allen Dingen fehlen ihr auch die hohen Töne. Das Merkwürdige an dem Flötenkonzert ist nämlich, dass es da die hohen Töne auch nicht gibt, die es in dem ersten Flötenkonzert gab. Und alleine das hätte schon ein Hinweis sein können, dass es ursprünglich für ein anderes Instrument war. Bei der Oboe ist mit dem dreigestrichenen D eben Schluss. Und die Oboe insgesamt ist auch vielleicht etwas weniger geläufig, etwas weniger virtuos als die Flöte. Es ist doch so, dass man mit dem Oboenklang gerne schöne, ausgedehnte Melodien verbindet. Sie wird ja auch sehr oft in Sinfonien in dieser Weise eingesetzt und weniger virtuoses Passagenwerk. Dafür ist die Flöte zuständig. In Mozarts Konzert, da muss die Oboe natürlich trotzdem zeigen, was sie auch an Geläufigkeit so drauf hat und an Virtuosität. Und das tut sie dann auch. Das Konzert hat drei Sätze. Ein schneller erster Satz mit sehr schwierigen Passagen, aber dann ein ziemlich ausgedehnter langsamer Satz, wo die Oboe endlich mal singen kann, wunderschöne Melodien spielt, die dann auch auf Mozarts Weise ganz wunderbar verziert sind. Der letzte Satz, ein sehr humorvoller Satz, der erinnert so ein bisschen in der Art schon an die etwas später entstandene Oper Die Entführung aus dem Serail. Also ein bisschen sehr flott, das Ganze sehr humorvoll, auch so ein Lustspielcharakter hat das Ganze und weist eben schon auf Mozart, den Opernkomponisten, voraus. Die sechste Symphonie in F-Dur von Ludwig van Beethoven ist gleichzeitig entstanden mit der berühmten fünften in C-Moll, der sogenannten Schicksalssymphonie, hat aber einen völlig anderen Charakter. Das gibt's ja manchmal, dass Komponisten gleichzeitig an zwei verschiedenen Stücken arbeiten, die eigentlich kaum etwas miteinander gemein haben. Und es scheint aber, dass der Inspiration das gut tut, wenn man eben nicht immer manisch nur auf ein Werk konzentriert ist, sondern auch immer noch etwas anderes gleichzeitig hat, so dass man abwechseln kann und der Komponist sich sozusagen jeden Tag überlegen kann, zu welchem Werk er jetzt mehr Lust hat. Sowohl die Fünfte als auch die Sechste gelten inzwischen als große Meisterwerke. Das war nicht immer so. Die Fünfte hat von Anfang an großes Aufsehen gemacht. Die Sechste stand etwas im Schatten. Das hängt wohl damit zusammen, dass Beethoven ausnahmsweise dieser Sinfonie bzw. ihren einzelnen Sätzen Untertitel gegeben hat. Also jeder Satz hat eine poetische Beschreibung dessen, was da passiert. Aber es gibt natürlich keinen Text und man muss sich die Vorstellungen, die in den Satzüberschriften angeregt werden, eben dann im Kopf bilden. Und da war das Publikum wohl damals nicht in der Lage. Zum Beispiel steht über dem ersten Satz Erwachen heiterer Gefühle bei der Ankunft auf dem Lande. Und dann kommt eben ein abstrakter Sinfoniesatz und offenbar war es schwierig, diese Gefühlsebene, also die ländliche Stimmung und die heiteren Gefühle, jetzt direkt auf die Musik zu beziehen. Später hat man das dann gelernt, als es viel mehr Werke dieser Art gab, vor allen Dingen die sinfonischen Dichtungen von Franz Liszt, die eben alle Programme haben, deren Ereignisse man dann auch in der Musik wiederfindet. Bei Beethoven, wie gesagt, da musste das erst geübt werden. Von daher hat die Sinfonie eigentlich ein ganzes Jahrhundert gebraucht, das 19., um eben ihren Platz unter den berühmtesten Sinfonien Beethovens endlich einzunehmen. Heute ist dieser Platz gesichert, weil einfach das Publikum gelernt hat, wenn es eine Überschrift liest, die Musik, die dazu gehört, eben auch wirklich damit in Verbindung zu bringen. Am leichtesten ist es wahrscheinlich bei dem vierten Satz von Beethovens Symphonie. Da gibt es nämlich ein großes Gewitter und einen Sturm. Und da kann nun wirklich jeder merken, wenn die Pauke zum Einsatz kommt und die Piccolo-Flöte und das Streicher-Tremolo und wenn das ganze Orchester im Fortissimo spielt, dass hier eine ganz, ganz stürmische Szene geschildert wird. Insgesamt ist die Symphonie aber für Beethovens Verhältnisse sehr, sehr ruhig, sehr, sehr undramatisch. Es ist eben doch so das Bild vom Landleben, das ein Städter hat, der im Sommer dann eben eine Landpartie macht und sich freut, dass alles so schön ruhig und grün ist. Von den eigentlichen Sorgen der Bauern bekommt man nichts mit. Wenn die Landleute auftauchen im dritten und im fünften Satz, dann sind sie sehr guter Stimmung, sehr fröhlich, sie singen und sie tanzen und von der ganzen harten Arbeit ist nichts zu merken. Das war vielleicht ein Naturbild, was seit Jean-Jacques Rousseau in Europa verbreitet war, so ein idealisiertes Naturbild von der grundsätzlich guten Natur, die nur Freude macht, die nur schön ist. Und das war eine Stimmung, die zu Beethovens Zeiten eben noch allgemein verbreitet war. Wahrscheinlich ist es so, dass diese Art von Stimmung auch regelmäßig in der Kulturgeschichte immer wieder auftaucht. Abwechselnd dann mit Epochen, die sich eigentlich eher um das städtische Leben kümmern, die Bauern dann verachten und das Landleben nur dreckig und mühsam finden. Aber wie gesagt, das wechselt eben immer hin und her. Bei Beethoven also ein grundsätzlich positives Bild des Landlebens. Zunächst die heiteren Gefühle bei der Ankunft auf dem Lande. Als zweiten Satz, langsamen Satz, gibt es die Szene am Bach, sehr breit ausgemalt, wo man den Bach dann nicht rauschen hört, sondern eigentlich nur so ein bisschen gluckern. Also offenbar ein kleiner, friedlicher Bach. Dafür hört man alle möglichen Vogelstimmen, Kuckuck und Nachtigall und Wachtel. Wachteln sind ja selten geworden, aber die müssen damals in der Umgebung von Wien noch sehr oft hörbar gewesen sein mit ihrem charakteristischen kurzen Ruf. Ich nehme an, der Grund, warum die so selten geworden sind, liegt einfach daran, dass die sehr gut schmecken und dann einfach intensiv bejagt wurden. Da hat die Nachtigall mehr Glück gehabt, sie landet eher selten auf dem Teller. Der dritte Satz dann, das lustige Beisammensein und den Tanz der Landleute, ein Scherzo. mit sehr, sehr lustigen, falschen Einsätzen von Oboe und Fagott. Also es wird aber so eine ländliche Musikkapelle geschildert, wo die Musiker ab und zu mal aus dem Takt kommen. Die Oboe, die setzt man auch ein Viertel zu früh ein. Das Fagott, das kann offenbar nur 3 Töne spielen und tut es dafür aber mit Hingabe. Und alles ist so ein bisschen improvisiert, aber sehr vergnüglich. In dieses wunderbare, glückliche Zusammensein der Landleute bricht dann der große Sturm ein. Das hört man schon, wenn er sich ankündigt. So, es ist so ein bisschen Wind plötzlich in der Luft. Die Blätter fangen an zu rascheln und dann bricht der Sturm relativ plötzlich aus, aber mit allem drum und dran, mit Blitz und Donner und von Beethoven sehr liebevoll in Musik gesetzt. Am Ende des Sturms, da gibt es sogar einen musikalischen Regenbogen. Da kann man sich fragen, wie man denn sowas überhaupt hören kann, dass das jetzt ein Regenbogen sein soll. Da hilft ein Blick in die Partitur. Da spielen nämlich die Holzbläser eine längere, bogenförmige, sehr langgezogene Melodie. Und wenn man die jetzt mit Buntstiften farbig ausmalen würde, dann hätte man eben einen Regenbogen. Zu hören ist das vielleicht etwas schwieriger, aber eben doch auch nicht ganz unmöglich, wenn man trainiert ist, eben alles das, was Beethoven dargestellt haben wollte, eben auch wirklich wiederzufinden. Nach dem Ende des Gewitters, da sind die Landleute wieder glücklich und froh und dankbar und stimmen so eine Art Dankgesang an, natürlich rein instrumental. Das ist kein großes, virtuoses, lautes Triumphfinale, wie man das sonst von Beethoven kennt, sondern eigentlich ein Satz, der eher so ein bisschen stillvergnügt klingt. Das war vielleicht auch der Grund, warum die Symphonie ursprünglich keinen ganz, ganz großen Erfolg hatte. Man erwartete eben von Beethoven doch so ein rauschendes Finale als Schluss einer großen Symphonie. Und bei der 6. Symphonie ist das eben so ein sehr harmonisches, sehr gelassenes Finale. Es gibt allerdings auch einen Teil des Publikums, die schätzen gerade, dass Beethoven gar nicht immer nur Sturm- und Drangstimmung verbreitet oder eben das Schicksal schildert, sondern dass er eben auch Musik geschrieben hat, die ganz, ganz ruhig und ganz entspannt und eben einfach schön ist. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Sonntag, den 5. April um 18 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.